Es geht um Wasser, um Stürme, um Schiffe oder ein Boot. Ich lese einige Verse aus Markus 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, so dass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen: Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See: Werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkam große Furcht. Sie fragten sich: Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Eine von den ganz bekannten Geschichten aus der Bibel, hier aus dem Markus-Evangelium. Viele werden sie kennen, haben vielleicht früher selber im Kindergottesdienst Bilder dazu gemalt oder sich Bilderbücher dazu angeguckt. Gerade erst hat Jesus die Bildfläche betreten. Die ersten Jünger werden berufen. Wir sind ganz am Anfang des Markus-Evangeliums. Die Menschen erleben, wie Jesus Menschen heilt. Sie wundern sich, in welcher Macht er das tun kann. Und sie fragen sich, wer Jesus eigentlich ist. Jesus beginnt, Gleichnisse zu erzählen. Er will den Menschen zeigen und sagen, worauf es wirklich ankommt. Er will ihnen vor Augen malen, wie das mit Gott und den Menschen eigentlich ist. 6 kurze Sätze möchte ich aus dieser Geschichte, die ich gelesen habe, herausgreifen. Und ich lade euch und sie ein, sich mit mir auf den Weg durch diese Geschichte zu begeben. Ein erster Satz. Wir wollen ans andere Ufer fahren. In diesem kurzen Satz kommt eine wichtige Wahrheit zum Vorschein. Die Jünger möchten tendenziell bleiben, wo sie sind. Am bekannten Ort fühlen sie sich sicher. Dort, wo sie wohnen, dort, wo ihre Familie ist, dort, wo sie arbeiten. Der bekannte Ort ist sicher. Hier haben sie sich eingerichtet. Es droht keine Gefahr. Sie wissen, wo sie sind. Fremde Orte dagegen sind mit Unsicherheit und mit Angst verbunden. Ans andere Ufer fahren? Jesus hat etwas anderes im Blick. Er weiß, dass es nicht gut ist, wenn die Jünger bleiben, wo sie sind. Etwas anderes ist viel wichtiger, denkt Jesus. Wenn die Jünger dranbleiben wollen, dann werden sie mit ihm unterwegs sein müssen. Wenn sie an Jesus dranbleiben wollen, dann werden sie mit Jesus unterwegs sein müssen. Deshalb wurden auch die ersten Christen als solche Menschen bezeichnet, als die, die mit ihm, mit Jesus unterwegs sind. Altbewährtes und altbekanntes dürfen solche Menschen, die Jünger, aber auch Menschen unserer Tage, zurücklassen. Das Altbewährte und Altbekannte wäre an vielen Stellen vielleicht sowieso eher eine Last. Aber ans andere Ufer fahren, aufbrechen, ist ein echtes Wagnis. Sich Jesus anzuvertrauen bedeutet, anderes loszulassen, vermeintlich Sicheres loszulassen. Das fällt nicht leicht, manchem fällt es vielleicht sogar richtig schwer und nicht jedem gelingt das. Aber wer zu neuen Ufern aufbrechen will, in welcher Weise auch immer, wird nicht darum herumkommen, etwas loszulassen, sonst geht es nicht zu neuen Ufern. Der viel zu früh verstorbene Missionar Jim Elliot hat das so formuliert: Der ist kein Tor, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinne, was er nicht verlieren kann. Die erste Zeit, in der die Jünger mit Jesus unterwegs sind, erfahren sie das immer wieder. Dieses Aufbrechen, Loslassen, dieses Hin und Her. Er fordert sie dazu heraus, aufzubrechen, ans andere Ufer zu fahren. Sie verlieren nichts. Sie werden gewinnen, auf jeden Fall. Wir wollen ans andere Ufer fahren. Der zweite Satz. Da kam ein starker Sturm auf. Wer aufbricht, muss mit Gegenwind rechnen. Das ist wohl so. Das erleben nicht nur die Jünger. Schon viele andere haben das vor ihnen erlebt. Die, deren Geschichten die Jünger aus dem Tempel kennen. Wer von ihren Vorfahren ist je aufgebrochen, ohne nicht ebenso Gegengewind erlebt zu haben? Nicht die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob, auch nicht Mose oder die Propheten. Alle haben sie Gegenwind erlebt. Mal waren es tatsächlich äußere Gegebenheiten, wie eine Wüste oder ein Meer. Mal waren es Menschen, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Manche ihrer Vorfahren sind fast daran zerbrochen. Und ebenso kennen die Jünger auch die Psalmen. Sie erinnern sich vielleicht an das Lied von den finsteren Tälern im Psalm 23. Da kam ein Sturm auf. Hier im Markus-Evangelium ist es ein Sturm, der nicht nur dem Boot kräftig zusetzt, sondern eben auch den Jüngern in diesem Boot. Und bei diesem einen Sturm wird es ja nicht bleiben. Auf ihrem Weg mit Jesus sind sie immer wieder Anfeindungen, Gefahren, Gegnern und Kritikern ausgesetzt. Aber so ist das wohl. Wer aufbricht, hat es nicht leichter. Aber wer nicht aufbricht, der hat schon verloren. Der dritte Satz. Jesus schlief. Wenig später, in Kapitel 7 im Markus-Evangelium, wird Jesus einen taubstummen Menschen zur Seite nehmen und sich diesem Menschen zuwenden. Hier in Kapitel 4 zieht Jesus sich selber zurück. Jesus zieht sich zurück. Er schläft. Er nimmt sich ein Kissen und macht es sich, so gut es geht, auf dem Boot bequem. Das war seine Absicht. Er guckt, ob da irgendwo ein Kissen liegt. Er nimmt es, sucht sich eine ruhige Ecke, legt sich hin und schläft. Tief und fest. Er merkt nichts von dem aufkommenden Sturm. Jesus schläft. Er erwacht erst, als die Jünger ihm ihre Vorwürfe mitten ins Gesicht schreien. Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Wie viele Menschen haben wohl schon so geschrien? Jesus, kümmert es dich gar nicht, dass ich untergehe? Jesus, ist dir das egal, wie es mir geht? Ich trete kurz aus der Geschichte heraus. Weil dieser Menschheitsschrei so durchdringend ist. Er geht durch Mark und Bein. Er ist nicht zu überhören. Vielleicht ist der Adressat dieses Schreis nicht immer Jesus, aber der Schrei bleibt. Kümmert es dich nicht? Kümmert es niemanden, wie es mir geht? Es ist der Schrei der Menschen in der Ukraine vielleicht, die alles verloren haben. Es ist der Schrei der flüchtenden Menschen, vielleicht aus dem Iran oder anderen Ländern, die alles zurücklassen mussten, um hoffentlich ihr Leben zu retten. Es ist der Schrei der Kinder, die sich mutterseelenallein fühlen. Es ist der Schrei der Kranken und Sterbenden, die es nicht mehr aushalten können. So viel schreiende Menschen. Und Jesus schläft auf einem Kissen. Zynisch. Jesus, kümmert es dich gar nicht? Der vierte Satz. Jesus stand auf. Ich finde das unglaublich. Jesus steht auf. Was für ein Bild. Und nicht nur das, was für ein Geschehen. Jesus steht auf. Er spricht den Sturm direkt an. Wer würde das tun? Er spricht den Sturm direkt an. Werde ruhig, sei still. Schön wär's, denken sich die Jünger. Das klappt doch schon bei unseren kleinen Kindern zu Hause nicht, dass wir etwas sagen und das geschieht. Wie soll denn das bei dem Sturm funktionieren? Bei diesem Sturm zu rufen, werde still? Die Jünger können sich das nicht vorstellen. Und wer will ihnen das vorwerfen, dass sie sich das nicht vorstellen können? Eben noch hatte Jesus geschlafen, aber jetzt ist er voll da. Voller Spannung beobachten ihn die Jünger. Was wird jetzt passieren? Werde ruhig, sei still. Da kann doch nichts passieren bei diesem Sturm. Aber Jesus steht da wie der sprichwörtliche Fels in der Brandung. Er steht da wie Mose am Roten Meer, wie die Propheten vor dem Volk oder vor dem König. Mächtig, herrschaftlich, konzentriert. Gerade noch hatten sie unten im Boot Schutz gesucht, aber jetzt stehen sie, die Jünger, vermutlich neben Jesus mit großen, ungläubigen Augen. Ihre Blicke gehen zwischen den Wellen und Jesus hin und her. Was wird jetzt passieren? Der fünfte Satz. Da legte sich der Wind. Dieser kurze Satz bringt in fünf schlichten Worten das Unglaubliche zum Ausdruck, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Hier herrscht nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern die Ruhe nach dem Sturm. Der Wind legt sich und es wird ganz still. Als Markus diese Geschichte aufschreibt, konzentriert er sich auf das Wesentliche. Er beschreibt nicht, wie das da vor sich gegangen ist, so als ob man es dann irgendwie nachmachen könnte. Er beschreibt nur das was da passiert ist. Jesus steht auf und stellt sich dem Sturm entgegen. So etwas haben wir noch nicht erlebt, denken die Jünger. Stürme auf dem See, ja, das kennen wir. Flaute, kein Sturm, das kennen wir auch. Aber dass der Wind sich legt, weil jemand ruft, werde ruhig, sei still, das kennen wir nicht. Das ist etwas völlig Neues für sie. Vielleicht denken die Jünger auch, wenn Jesus dafür sorgen kann, dass der Wind sich so schnell legt, was ist ihm dann noch alles möglich? Sollte ihm dann überhaupt tatsächlich etwas unmöglich sein? Das ist ja ganz ähnlich wie bei Mose. Als unser Volk von den ägyptischen Soldaten verfolgt wurde und am Rand des Roten Meeres stand, da hob Mose seine Hand und das Meer teilte sich. Als wir Hunger hatten und es regnete es Manna vom Himmel, auch da wurde das Unmögliche möglich. Sollte Jesus tatsächlich in einer Vollmacht auftreten, die nur von Gott kommen kann? Vielleicht haben die Jünger sich solche Gedanken gemacht. Der sechste Satz, wer ist er eigentlich? Eigentlich könnte man am Ende des Geschehens ein Christusbekenntnis, ein Bekenntnis zu Jesus erwarten, wie wir es vielleicht von Petrus oder anderen an anderer Stelle kennen. Von Petrus ist das überliefert, dass er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So ein Satz hätte jetzt fallen können, dort im Boot auf dem See, in der Flaute, nach dem Sturm. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bringst das tobende Meer zur Ruhe. Aber angesichts dessen, was die Jünger gerade erlebt haben, herrscht bei ihnen eher Sprachlosigkeit. Zu einem Bekenntnis ist niemand in der Lage. Nur zu einer Frage. Wer ist er eigentlich? Aber auch diese Frage ist ein Bekenntnis. Sie ist kein direktes Christusbekenntnis, sondern ein indirektes Christusbekenntnis. Aber das ist nicht weniger wert. Wer ist er eigentlich? Ich finde das nicht ganz unwichtig. Das ungläubige Staunen bewahrt davor, zu schnell und zu selbstsicher zu sagen, wer Jesus ist. Das kommt immer mal wieder vor. Das kam auch bei den Jüngern vor, zu schnell zu sagen, wer Jesus ist, zu meinen, wie das alles funktioniert, wie das von Gott her zu sehen ist. Vielleicht ist manchmal eher eine Frage angebracht. Wer ist er eigentlich? Die Jünger merken hier, wir haben es eben nicht in der Hand und wir haben Jesus schon gar nicht in der Hand. Er ist ganz anders als wir. Wer ist er eigentlich? Haben wir überhaupt irgendetwas von ihm verstanden? Was bleibt? Die Jünger brechen auf, immer wieder, so wie Menschen immer wieder aufbrechen wollen. Sie erleben heftigen Gegenwind, so wie Menschen, die aufbrechen, Gegenwind erleben. Die Jünger müssen entdecken, dass Jesus im entscheidenden Moment schläft. Genauso erleben sie, wie er plötzlich aufsteht und der Wind sich legt. Ob es auch mit den Stürmen meines Lebens so ist, dass der Wind sich plötzlich legt und ich frage, Jesus, wer bist du eigentlich? Vielleicht werde ich dann ganz demütig, still. Ich weiß doch kaum, wer ich selber bin. Wie sollte ich wissen, wer Jesus ist? Aber das, was ich mit ihm erlebe, das drängt mich dazu, in seiner Nähe zu bleiben. Und es drängt mich dazu, anderen diese gute Nachricht liebevoll und einladend zukommen zu lassen. Vielleicht so wie bei Kirche Kunterbund. Dabei habe ich Jesus nicht in der Hand, aber er hält mich in seiner Hand. Amen.